macht das schön? Besser, anders leben. Der Podcast mit Stolli.
Hey, ich bin Stolli und heute habe ich mich wieder mit Dr. Burkhard Jahn verabredet. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr großes Thema, das wir heute angehen. Und zwar, wir wollen über Krebs reden. Mir fällt bei Krebs Hautkrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs, Brustkrebs ein. Ich bin sehr gespannt auf diese Folge und sage jetzt erstmal Moin, Herr Jahn.
Ja, Moin, Frau Stoll, Moin, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Genau, wir sprechen heute über Krebs. Ein, sagen wir, medizinisches Thema, vor dem, glaube ich, die meiste Angst haben, so kann man das, glaube ich, sagen. Und durchaus ja auch zu Recht, weil eine Krebsdiagnose ist ja immer eine einschneidende, lebensverändernde Diagnose, die eben, wie gesagt, auch Angst macht. Ja, aber an dem Thema kommen wir nicht vorbei, wenn wir über Longevity reden. Longevity ist ja das Stichwort, das unseren Podcast genau genommen von Anfang an begleitet, Langlebigkeit. Und da kommen wir natürlich an dem Thema Krebs nicht vorbei, denn es geht bei Longevity, wenn ich Longevity erreichen will, wenn ich Langlebigkeit erreichen will, natürlich auch darum, Krankheiten möglichst zu verhindern. Das wird ein wesentlicher Teil im Übrigen heute sein. Die Frage, was kann ich tun, um gar nicht erst Krebs zu bekommen, beziehungsweise wenn man eben so eine Diagnose bekommt, sie möglichst im Frühstadium zu bekommen. Auch darüber werde ich ein bisschen was erzählen, warum eben Vorsorgeuntersuchungen so elementar sind und von vielen gefürchtet werden, völlig zu Unrecht im Übrigen, oder sie sind eben einfach ganz, ganz wichtig. Und ich kann an der Stelle auch gleich noch sagen, worüber wir nicht sprechen werden. Ich bin kein Experte für Krebstherapien. Wir werden zwar über Ernährung sprechen, aber wir werden nicht über Chemotherapien oder Bestrahlung sprechen. Dafür bin ich schlichtweg kein Experte. Wir werden also klären, was ist Krebs, welche Möglichkeiten habe ich in der Prävention, in der Vorbeugung und welche Rolle spielen Vorsorgeuntersuchungen. Und am Ende unserer Episode heute werde ich etwas tun, das habe ich noch nie gemacht. Ich werde nämlich zwei Bücher empfehlen. Zwei Bücher von zwei aus meiner Sicht absoluten Experten für das Thema Krebs und Ernährung. Zwei Bücher, die ich jedem Betroffenen oder auch Angehörigen von Betroffenen sehr empfehle.
Sie haben es schon gesagt, Krebs haben viele Angst vor, weil schlussendlich, ich finde das natürlich wieder total gut, dass wir präventiv an die Sache auch rangehen. Aber machen wir uns nichts vor, auch Menschen, die keine erkennbaren Risikofaktoren haben, sich auch von mir aus gesund ernähren und Sport machen, können halt Krebs kriegen. Also Krebs ist ja, grätschen Sie immer gerne rein, wenn ich Quatsch erzähle, aber Krebs, also mein Wissen als Laie, entsteht ja immer, wenn sich Zellen unkontrolliert vermehren und gesundes Gewebe verdrängen. Und das kann eigentlich jeden treffen.
Ja und nein. Also zunächst mal haben Sie recht, ja. Also Krebs ist eine Erkrankung, bei der die Zellen schlichtweg nicht aufhören zu wachsen. Also das Zellwachstum wird gesteuert und es gibt eben auch Gene, die ungehemmtes Wachstum verhindern, und Krebs entsteht dann, wenn diese Gene eben nicht funktionieren, wenn es einer Zelle in Anführungsstrichen gelingt, ungehemmt zu wachsen, immer weiter zu wachsen. Auf der einen Seite ist das schicksalhaft, kann jeden treffen, Sie haben völlig recht. Auf der anderen Seite wissen wir aber, es gibt eben auch Risiken. Es gibt auch Patienten, die haben eben höheres Risiko. Raucher beispielsweise, Menschen mit Übergewicht beispielsweise, wahrscheinlich auch Menschen, die sehr viel Zucker essen. Und wir wissen eben auch, dass es Möglichkeiten gibt, dem vorzubeugen. Einmal mehr Sport. Es gibt in der Tat eine Reihe von Studien, die zeigen, dass sportliche Betätigung das Krebsrisiko reduzieren kann. Und es gibt im Übrigen auch Studien, die zeigen, dass Patienten, die betroffen sind, also die Krebs haben, einfach eine bessere Prognose haben. Also bessere Prognose auf eine normale Lebenserwartung, wenn sie Sport machen. Also insofern kann man schon etwas tun, um sein Risiko zu reduzieren. Trotzdem haben Sie recht, es kann am Ende jeden treffen. Ja, stimmt.
Wo Sie gerade wieder auf das Thema Sport kommen, da würde mich dann interessieren, weil wir haben ja ganz oft schon darüber gesprochen, dass gerade Kraftsport sehr viele positive Effekte hat. Und in diesem Fall ist es dann egal, dass man sagt, mach mehr Kraftsport oder konzentriere dich auf Ausdauer? Oder können Sie sagen, das ist in diesem Fall eigentlich egal, weil beides fruchtet?
Also wir können ja nochmal eben einen kleinen Schritt zurück machen. Also ich bewerbe den Kraftsport immer ganz gerne. Einmal, weil ich selber Kraftsport mache und totaler Fan davon bin. Und zum anderen aber vor allem, weil Kraftsport in den letzten Jahrzehnten ja eher einen etwas schlechteren Ruf hat. Und immer hieß es, machen Sie Sport, machen Sie möglichst Ausdauersport. Und das dreht sich eben gerade in der Form, dass man in Bezug auf diverse Krankheiten sagt, Kraftsport ist mindestens genauso gut wie Ausdauersport. Und ich persönlich vermute, dass wir in ein paar Jahren sagen werden, Kraftsport ist in Bezug auf bestimmte Erkrankungen im Ausdauersport eher etwas überlegen. So, jetzt war Ihre Frage, wie ist es mit Sport und Krebs? Es ist eigentlich egal, was Sie machen. Ob Sie einen Ausdauersport machen, ob Sie einen Kraftsport machen, ist in Bezug auf Krebs egal, sie sollten etwas tun, was im Übrigen für Betroffene oft gar nicht so einfach ist, weil die ja oft durch die Therapie auch geschwächt sind. Deswegen würde ich, sagen wir mal, subjektiv an der Stelle nicht auch noch sagen, machen Sie dies oder jenes, sondern tun Sie etwas und dann machen Sie im Optimalfall das, was Sie leichter können. Wenn Sie ein Ausdauersportler sind, wenn Sie ein Läufer sind oder wenn Sie ein Radfahrer sind, ein Rennradfahrer sind, dann wäre es blöd zu sagen, jetzt gehen Sie bitte in die Muckibude, wenn Sie unter Therapie stehen, sondern würde ich sagen, komm, gehen Sie aufs Fahrrad, so wie Sie das kennen, oder ziehen Sie die Sportschuhe, die Laufschuhe an, so wie Sie das kennen, und tun Sie möglichst was. Also es ist in Bezug auf Ihre Prognose als Krebspatient, ist es nicht entscheidend, ob Sie Kraft- oder Ausdauersport machen, aber Sie sollten, wenn möglich, irgendetwas tun. So, und auch in der Prävention ist es zumindest aus heutiger Sicht nicht entscheidend, ob Sie einen Kraft- oder einen Ausdauersport machen. Aber in der Prävention scheint es einmal mehr so zu sein, machen Sie so viel wie möglich. Ich habe ja in den vorherigen Episoden auch versucht zu vermitteln, machen Sie nicht möglichst nur einmal die Woche eine halbe Stunde was, sondern sehen Sie zu, dass Sie 2, 3, jetzt werde ich ein bisschen böse, 4, 5 Mal in der Woche aktiv sind. Sagen wir mal, wenigstens 3 Mal in der Woche aktiv sind. Also die Anforderung ist, sehen Sie zu, dass Sie so viel wie möglich machen. Machen Sie richtig Sport. Wir haben Sport definiert in den vorherigen Episoden. Und dann ist es nicht entscheidend, ob Sie Kraft- oder Ausdauersport machen.
Okay, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich jetzt auch gerne bei der Prävention bleiben. Also sprich, Sie sagen Sport. Sie haben vorhin schon angesprochen, also was negativ sich auswirken könnte. Fassen wir es ganz kurz zusammen. Rauchen bitte nicht. Sie haben es vorsichtig formuliert, keinen übermäßigen Zuckerkonsum, weil ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das wissenschaftlich noch nicht so ganz fundiert, aber es deutet vielleicht vieles darauf hin. So, das sind so jetzt die beiden Sachen. Gut, bitte nicht rauchen und nicht übermäßig Zucker konsumieren. Was könnte man präventiv noch machen? Sport, gerne Kraftsport.
Wir können ja noch mal einen kleinen Umweg machen. Ich habe in vorherigen Episoden auch erzählt, dass praktisch alle chronischen Krankheiten, das habe ich bei unseren Ernährungsepisoden, vor allem als wir über die Omega-3-Fette gesprochen haben, habe ich das erzählt, dass praktisch alle chronischen Krankheiten das Ergebnis von Jahre bzw. jahrzehntelangen Entzündungsprozessen sind. Silent Inflammation, stille Entzündung, leise Entzündung. So, und das gilt eben auch für Krebs. Das heißt also, wenn ich mir die Frage stelle, was kann ich denn selber präventiv tun, dann stellt sich die Frage, was kann ich tun, um Entzündungsprozesse zu vermindern? Und da ist übrigens wieder Sport. Sport hat eine klare entzündungshemmende Komponente, aber ich kann eben auch einiges in der Ernährung positiv und negativ tun. Es gibt eben Entzündungsblockierer, das sind die Omega-3-Fette, da würde ich auch das Olivenöl mit dazu zählen. Und es gibt eben Entzündungsförderer, das sind die Omega-6-Fette, das ist das Sonnenblumenöl, das ist der Zucker. Und wenn Sie das noch mehr im Detail hören wollen, dann erlaube ich mir nochmal auf unsere Ernährungsepisoden zu verweisen, da habe ich ausführlicher darüber gesprochen. So, jetzt möchte ich gerne noch auf den Zucker eingehen, weil Sie das ja gerade auch nochmal nachgefragt haben. Die Tumorzelle, die Krebszelle, hat einen grundsätzlich anderen Stoffwechsel als die in Anführungsstrichen normale oder gesunde Zelle. Die Tumorzelle vergärt Zucker. Das heißt also, die Tumorzelle hat, etwas anders formuliert, einen Zuckerhunger. Wer also als Tumorpatient viel Zucker isst, der hat eine gute Chance, dass er damit den Krebs ernährt. Dazu werde ich übrigens am Ende unserer Episode diese beiden Bücher empfehlen. Die beschäftigen sich genau mit dem Thema. So, und es ist auch gesichert, dass es einen Zusammenhang zwischen einem hohen Insulinspiegel im Blut und einem erhöhten Krebsrisiko gibt. Daraus resultiert, wenn Sie dick sind, wenn Sie übergewichtig sind, wenn Sie eben ordentlich Bauch haben, dann haben Sie in aller Regel einen hohen Insulinspiegel und wahrscheinlich essen Sie dann auch relativ viele Kohlenhydrate, Strich Zucker, haben Sie ein erhöhtes Krebsrisiko. Zur Wahrheit gehört, dass wenn Sie jetzt Krebspatient sind und sich schulmedizinisch onkologisch behandeln lassen, werden Sie in der Klinik von den meisten Onkologen hören, essen Sie, was Sie wollen. Es ist völlig egal. Es gibt aber viele Wissenschaftler, und ich glaube, man kann das wirklich so sagen, dass eigentlich bei denen, die sich mit dem Thema Ernährung und Krebs beschäftigen, für die ist es gesichert, dass es einen Zusammenhang gibt eben zwischen Zucker und Ernährung des Krebses. Man muss es so ein bisschen differenzieren. Also einmal spreche ich jetzt von Patienten, die haben eine Krebserkrankung und ernähren ihren Zucker. Und ich meine, man kann wirklich sagen, es ist gesichert, jawohl, der Zucker ernährt den Krebs. Es gibt Wissenschaftler, die legen sich da fest. Zwei werde ich nachher nennen. So, die zweite Frage, und die ist nicht so klar. Erhöhe ich durch hohen Zuckerkonsum mein Krebsrisiko? Ich würde sagen, ja, sehr wahrscheinlich. Da ist die Wissenschaft aber nicht so klar. So, ich hoffe, diese Differenzierung, die ich jetzt gemacht habe, ist klar geworden. Wenn ich mit der Ernährung und dem Zucker nochmal eben weitermachen darf, wenn Sie Krebspatient sind oder wenn Sie jemanden kennen, der Krebs hat, sollten Sie sich mit diesem Thema Zucker und Krebs unbedingt beschäftigen. Denn in der Regel bekommen ja Krebspatienten eine Chemotherapie. Und die Chemotherapie hat ja das Ziel, die Tumorzelle zu beschießen, zu vernichten, wenn Sie so wollen. Und gerade für Patienten, die in der Chemotherapie sind, ist es ganz, ganz wichtig, zumindest aus meiner Sicht, und ich weiß eben, dass viele Wissenschaftler sich da auch festlegen mittlerweile, ist es ganz, ganz wichtig, dass sie parallel möglichst keinen Zucker essen, weil sie damit der Tumorzelle sozusagen die Nahrung nehmen. Und wenn sie in der Chemotherapie sind und keinen Zucker essen, dann bekämpfen sie sozusagen die Tumorzelle von zwei Seiten. Einmal beschießen sie sie und versuchen sie sozusagen auf diese Weise zu vernichten. Und auf der anderen Seite nehmen sie ihr die Ernährung weg.
Okay, Sie sagen also, starken Zuckerkonsum vermeiden ist allgemein für alle gut, ob nun mit Krebs oder ohne. Was sollte ich noch vermeiden oder vielleicht reduzieren, damit es vielleicht gar nicht erst dazu kommt?
Also wir können es ja einfach nochmal auf den Punkt bringen. Sie sollten in jedem Falle nicht rauchen. Ich habe über das Rauchen jetzt, glaube ich, zweimal schon mich sehr echauffiert in vorhergehenden Episoden. Ich lasse jetzt meine Echauffierung, aber ich bleibe dabei, Rauchen ist so ziemlich das Dümmste, was Sie machen können. Also sollten in jedem Falle nicht rauchen. Rauchen im Übrigen erhöht nicht nur Ihr Risiko für Lungenkrebs, sondern für diverse andere Krebsarten bis hin zu Blasenkrebs. Also Rauchen erhöht praktisch das Risiko für fast alle Tumoren, die Sie nicht haben wollen. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Übergewicht und Krebs. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Diabetes und Krebs. Also Diabetiker haben halt ein höheres Krebsrisiko. Diabetiker sind meistens auch übergewichtig. Und wenn wir in die Prävention gehen, ich wiederhole mich genau genommen, Sport spielt eine Rolle. Alles, was die Entzündung blockiert, spielt eine Rolle. Und ich gebe in der Ernährung noch einen Tipp, Kurkuma. Kurkuma zählt ja zu den Superfoods. Es gibt ja bestimmte Superfoods. Kurkuma ist eins davon. Und es wird immer mal wieder der Zusammenhang hergestellt, dass Kurkuma etwas ist, was vor Krebs schützt. Das ist jetzt sicherlich wissenschaftlich nicht so abgesichert wie das, was ich vorher erzählt habe. Aber das, was ich selber mache bei mir, ist jeden Tag, Frühstück ja morgens, ein Eiweißshake, bevor ich zur Arbeit gehe. Und da ist immer Kurkuma mit drin. Das gebe ich noch als Gedanken mit auf den Weg.
Also ich lese das immer in Verbindung mit Ingwer. Kurkuma und Ingwer.
Ingwer ist ja ein natürliches Antibiotikum. Also den Zusammenhang von Ingwer und Krebs kenne ich nicht. Aber bei Ingwer stellt man eigentlich einen Zusammenhang zwischen Erkältungskrankheiten her. Also Ingwer ist sicherlich auch eine gute Idee. Aber bei Kurkuma wird in der Tat immer wieder ein Zusammenhang hergestellt zwischen Kurkuma und Krebsprävention. Und allein das sollte Grund genug sein zu sagen, sehen Sie zu, dass Sie Kurkuma mit im Essen haben. Und dann fällt mir noch ein Punkt ein. Ein Mineralstoff, dem man auch eine krebshemmende Wirkung zuschreibt, ist Selen. Selen gehört mit zu den Mineralstoffen, die ich auch in der Blutanalyse mir immer mit angucke. Und ich sehe immer zu, dass ich bei Patienten, die ein erhöhtes Tumorrisiko haben, weil meinetwegen Vater, Mutter, Geschwister Krebspatienten sind, dass wir da das Selen möglichst in einem optimalen Bereich haben. Man muss an der Stelle der Seriosität halber natürlich immer sagen, es ist nicht so, dass man sagen kann, nehmen Sie Selen ein und Sie kriegen keinen Krebs. Das funktioniert nicht. Aber Selen schreibt man mit eine krebspräventive Wirkung zu.
Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie viel, weil manches Mal ist ja auch wieder zu viel nicht gut, sowohl bei Kurkuma als auch von mir aus Selen. Ja.
Also Sie sollten beim Selen, oder das Selen gehört zu den Mineralstoffen, die ich gerne im Blut bestimme, und Sie sollten es, wenn möglich, im Vollblut bestimmen lassen, und der Selenspiegel sollte bis maximal oder bei ungefähr 140 bis 150 Mikrogramm pro Liter liegen. Ja, also achten Sie darauf, dass Ihr Arzt, wenn Selen für Sie ein Thema ist, ist das im Blutprofil sozusagen mitbestimmt.
Okay, und Kurkuma noch mal ganz kurz als kurzen Richtwert. Wie machen Sie das?
Kurkuma nehme ich ja selber jeden Morgen mit in meinen Eiweißshake. Wir machen das so, dass wir das Kurkuma in Pulverform im Bioladen kaufen. Da reicht eine Löffelspitze, eine Teelöffelspitze Kurkuma morgens mit in Ihren Eiweißshake oder in Ihr Joghurt rein, was immer auch Sie frühstücken.
Okay, danke. Und was raten Sie, wenn ich dann tatsächlich davon betroffen bin?
Wenn Sie betroffen sind, gibt es aus meiner Sicht eben drei Dinge. Einmal die schulmedizinische Therapie, die würde ich natürlich in jedem Falle wahrnehmen. Zweitens, ich würde mich mit dem Thema Ernährung beschäftigen, weil man da aus meiner Sicht wirklich ganz, ganz viel machen kann, um die Krebszelle oder die Krebszellen, es sind ja eine ganze Reihe in der Regel, um denen eben eine schlechte Überlebenschance zu geben. Und ich würde halt in irgendeiner Form eine Sporttherapie mit in die Behandlung nehmen. Ich würde ganz gerne über Vorsorgeuntersuchungen sprechen. Beim Thema Prävention ist ja die Frage, was kann ich machen? Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen. Viele Menschen haben ja Angst vor den Vorsorgeuntersuchungen und sagen, ich nehme die nicht wahr, weil ich, wenn ich etwas Böses habe, das gar nicht wissen möchte. Das ist eine ziemlich bescheuerte Argumentation, denn der Krebs ist umso besser zu behandeln, je früher er diagnostiziert wird. Und wir haben ja den Krebs ja einmal definiert oder die Krebszelle oder die Krebszellen definiert. Die Zelle hört nicht auf zu wachsen. Zur Definition gehört ein zweiter Teil. Die bösen Tumoren setzen Metastasen, also Tochtergeschwülste, in anderen Organen. Und wir wissen, dass eine Krebstherapie ab dem Moment, in dem Metastasen da sind, schwieriger ist. Die Prognose für den Patienten ist also schlechter. Das heißt, wenn ich einen Tumor habe, sollte er, wenn irgend möglich, so früh wie möglich diagnostiziert werden, im Optimalfall noch in einem Moment, in dem ich keine Metastasen in meinem Körper habe. Unbedingte Argumente für Vorsorgeuntersuchungen. So, und es gibt eben einige. Frauen sollten ab 20 Jahre jedes Jahr gynäkologische Routineuntersuchungen machen. Und die offizielle Empfehlung für die Mammographie, also zur Vorsorgeuntersuchung von Brustkrebs, ist ab 50 bis etwa 70 Jahre. Das ist die offizielle Empfehlung. Wobei ich im Zweifelsfalle auch ruhig ein bisschen früher gehen würde. Und genau genommen steigt ja das Brustkrebsrisiko für die Frau in der Perimenopause, also in den Jahren um die Menopause, also um die letzte Regelblutung genau genommen. Und das ist ja sehr unterschiedlich. Es gibt ja Frauen, die sind schon irgendwie Mitte 40 in der Menopause. Und das Brustkrebsrisiko ist in dieser Zeit, in der Perimenopause, deutlich höher, weil ein bestimmtes Hormon, das Progesteron, nämlich abfällt und zwar sozusagen als erstes und das Progesteron gilt ein bisschen als Airbag gegen Brustkrebs. So, lange Rede, kurzer Sinn, die Mammographie sollte beginnen ungefähr zur Zeit der Menopause, was ja eben sehr unterschiedlich ist. So, bei Männern ist die offizielle Empfehlung für Untersuchung von Genital und Prostata ab 45. In Österreich ist es ein bisschen früher. Die Österreicher fangen dann mit 40 an. Was zeigt, dass diese Zahlen keine Zahlen sind, die man sozusagen kritiklos hinnehmen kann. Auch da würde ich im Zweifelsfall eher ein bisschen früher beginnen. Und die Darmkrebsvorsorge, also die Darmspiegelung, soll ja ab 50 stattfinden. Aber auch da gilt, wenn Sie ein erhöhtes Risiko haben, in der Familie zum Beispiel, würde ich im Zweifelsfall auch mit 45 oder mit Anfang 40 schon mal in den Darm gucken lassen. Dann kommt noch die Hautkrebsvorsorge ab 35. Das sind die offiziellen Empfehlungen und Sie sollten diese, das sage ich gerne nochmal, Sie sollten die Vorsorgeuntersuchungstermine auch wahrnehmen. Punkt.
Okay, das sind dann die Vorsorgetermine, wo Sie einfach sagen, hey, kümmert euch drum und nehmt das ernst. Und Sie haben ganz am Anfang erwähnt, dass es heute eine Ausnahme geben wird, und zwar, Sie haben Buchempfehlungen zum Thema Krebs. Da bin ich jetzt gespannt. Und ich glaube, auch explizit geht es da in Richtung Ernährung, Zucker, oder vielleicht können Sie es kurz erklären.
Genau, also für mich mit der wichtigste Teil unserer heutigen Episode war der Zusammenhang zwischen Zucker und Krebs, insbesondere für bereits Betroffene. Weil aus meiner Sicht die Ernährungsempfehlungen, die in den Kliniken gegeben werden, zumindest kritisch zu sehen sind. Und deswegen sollten Sie als Betroffene oder als jemand, der vielleicht einem Betroffenen sehr nahe steht, diesen Zusammenhang zwischen Ernährung und Krebs wirklich kennen. Das war also für mich der wichtigste Teil unserer Episode heute, das mit dem Zucker nochmal zu erzählen, weil das zwar schon bekannt ist, aber noch viel weiter verbreitet werden könnte. Sie können dadurch den Krebs deutlich mit schwächen, wenn Sie das Thema Ernährung in den Fokus nehmen und sich selber um das Thema Krebs und Zucker kümmern. So, und dazu möchte ich Ihnen jetzt gerne zwei Bücher empfehlen von zwei Autoren, die sich seit vielen Jahren wissenschaftlich mit diesem Thema beschäftigen, die ich auch beide mal persönlich kennengelernt habe. Das eine ist eine Autorin, Frau Professor Kämmerer, Ulrike Kämmerer, die hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem das Buch Krebszellen lieben Zucker, Patienten brauchen Fett. Das ist das eine Buch, das ich Ihnen empfehle, ist ein relativ dickes Buch, aber ein sehr gutes Buch. Ich habe das selbst gelesen. Den zweiten Autor, den ich Ihnen empfehle, ist ein Dr. Johannes Coy, C-O-Y. Der hat auch mehrere Bücher geschrieben und beschäftigt sich ebenfalls seit vielen Jahren mit dem Zusammenhang Krebs und Zucker. Und ich habe ihn im letzten Jahr auf einem Kongress in einem Vortrag erlebt, war schwer beeindruckt von dem Mann. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die neue Antikrebsernährung. Das ist ein Büchlein. Also wenn Sie sozusagen eine frische Diagnose haben oder jemanden kennen, der eine frische Diagnose hat, ist das etwas, was relativ schnell gelesen ist und auch relativ schnell mit umgesetzt ist. Das Buch von der Frau Professor Kämmerer ist ein ziemlich dickes Buch, das ist eben nicht schnell gelesen, aber beide Bücher empfehle ich und beide Autoren sind aus meiner Sicht absolute Experten für den Zusammenhang Krebs und Ernährung.
Danke für den Tipp und nochmal an unsere Hörer. Wenn euch die Folge gefallen hat, kommentiert es gerne, schreibt uns.
Ich hoffe, wir haben ein bisschen was sagen können, womit Sie in der Prävention, in der Vorsorge etwas anfangen können, was Ihnen vielleicht sogar ein bisschen die Angst davor nimmt, betroffen zu sein, dass Sie sagen, ich kann ja doch ein bisschen was tun, um mein Risiko zu reduzieren. Der für mich wichtigste Teil heute war, nochmal auf den Zusammenhang zwischen Krebs und Zucker hinzuweisen. Und wenn Sie selbst betroffen sind oder wenn Sie jemanden kennen, sollten Sie unbedingt sich mit diesem Thema beschäftigen, weil Sie die Tumorzelle damit wirklich schwächen können.
Herr Jahn, wir wissen noch gar nicht, worum es in der kommenden Folge geht, oder haben wir da schon irgendwas ausgemacht?
Ja, sehen Sie, ich habe da einen Wissensvorsprung, ich weiß das schon.
Auf Sie noch verlassen.
Genau. Also, ne? Genau. Ehrlich. Und zwar, wir haben ja schon mal über Bluthochdruck gesprochen. Und yes. Ich würde gerne nochmal über Bluthochdruck sprechen, weil es in der Fachwelt, sagen wir mal, eine gewisse Diskussion gibt um die Zielwerte. Da gibt es auch verschiedene Fachgesellschaften, die so ein bisschen unterschiedlich das sehen. Und Blutdruck ist einfach ein so wichtiges Thema unter dem Gesichtspunkt Longevity, dass wir über Zielwerte vor allem unbedingt nochmal sprechen sollten. Und darum soll es beim nächsten Mal gehen.
Ach, perfekt. Gut.
Frau Stoll, danke, dass ich heute mit Ihnen sprechen durfte. Liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute. Liken Sie uns, geben Sie uns eine Bewertung ab und wenn Sie mögen, können Sie mir gerne auf Instagram folgen. Und übrigens, Frau Stoll, Stolli ist auch auf Instagram, auch der dürfen Sie gerne folgen.
Ganz genau, das ist richtig. Vielen Dank für heute und wir hören uns ganz bald wieder und dann zum Thema Blutdruck. Bis dann. Tschüss.
Ciao.